Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Seit Jahrhunderten gibt es in der Welt ein jüdisches Problem, das sich dauernd mit neuen Motiven, aber immer gleichen Folgen stellt. Welches ist die tiefe Ursache dieses historischen Rätsels? Die vom Autor Marcello Cicchese vorgeschlagene Antwort ist einfach. Der Kern liegt in der Tatsache, dass es Juden gibt. Aber es ist ein Problem der anderen Nationen, die mit ihrer Ablehnung Israel gegenüber ihre tiefgründige und radikale Rebellion Gott gegenüber beweisen. Denn Gott hat Israel erwählt. Hören Sie heute die zweite Hälfte des fünften Kapitels und somit den Schluss des Taschenbuches Gott hat Israel erwählt.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Problem der palästinensischen Flüchtlinge. Das Problem der palästinensischen Flüchtlinge ist ein beredtes Beispiel der andersartigen Behandlung Israels von Seiten der Nationen. Im Jahre 1939 begann Deutschland einen Angriffskrieg gegen andere Nationen, unter anderem Polen und die Sowjetunion. Der Krieg wurde verloren und Deutschland musste große Teile von seinem Land abgeben. In den Jahren nach dem Krieg mussten Millionen Menschen aus den Ländern fliehen, wo sie seit vielen Generationen gelebt hatten. Sie mussten den Siegermächten all ihr Hab und Gut überlassen und flohen nach Westdeutschland. Dieses Land, obwohl es besiegt, gedemütigt und in Trümmern lag, hat all jene Flüchtlinge aufgenommen, hat sie in seinen Staat integriert und hat mit ihnen das Land wieder aufgebaut. Niemand hat jemals von den Siegernationen verlangt, die deutschen Flüchtlinge in den Ländern wieder aufzunehmen, aus denen sie geflüchtet sind. Gerade so etwas verlangt man jedoch heute von Israel. Diese Forderung scheint so selbstverständlich, dass jeder Widerstand des jüdischen Staates als moralisch verwerflich betrachtet wird. Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Erinnerung an die Brutalität der Nazis noch wach und schmerzlich war, mussten die 650.000 Juden des neugeborenen israelischen Staats einen Angriffskrieg erdulden, der praktisch die Fortsetzung des Ausrottungsversuchs von Hitler war. Während jenes Krieges verließen ca. 700.000 Araber ihr Zuhause in dem Gebiet, das von der UNO Israel zugeteilt worden war, und flüchteten in die Gebiete unter arabischer Herrschaft. Zum Teil wurde diese Abwanderung auf Druck der arabischen Staaten selbst vorgenommen. Sie forderten nämlich die Palästinenser auf, kurzfristig ihre Häuser zu verlassen, da, wie sie behaupteten, die Bomben, die auf Israel fallen sollten, nicht zwischen Arabern und Juden unterscheiden konnten. Zum Teil werden die Menschen auch aus Angst vor Vergeltungen und vor den Drohungen der Israelis geflohen sein. All das sollte uns Europäer nicht weiter überraschen oder empören, da wir sehr gut wissen, welche Völkerwanderungen sich in unseren Ländern infolge der vielen Kriege in den vergangenen Jahrhunderten abgespielt haben. Der erste arabisch-israelische Krieg hat jedoch nicht nur arabische Flüchtlinge hervorgerufen. An die 800.000 Juden mussten aus denselben Gründen wie die Palästinenser aus den arabischen Ländern, wo sie zum Teil schon seit Jahrhunderten lebten, fliehen, um im neuen Staat Israel Zuflucht zu suchen. Sie waren Kriegsvertriebene, wie die Palästinenser. Aber es waren Juden, und so spricht man aus zwei Gründen nicht von ihnen. Erstens, weil es jüdische Flüchtlinge sind und es somit keinen Grund zur Aufmerksamkeit oder zur Empörung gibt. Alle Juden sind ja sowieso seit 2000 Jahren Flüchtlinge. Zweitens, weil die Israelis ihre Flüchtlinge aufgenommen und sie in dem Staat Israel integriert haben, obwohl das Land klein und die Schwierigkeiten der Nachkriegszeit riesig waren. Die arabischen Staaten haben nicht dasselbe getan. Obwohl sie die Häuser der geflüchteten Juden zur Verfügung hatten, über enorme Renditen aus dem Erdölverkauf und einem immensen Territorium verfügten, haben sie sich geweigert, die palästinensischen Flüchtlinge in ihren Staaten zu integrieren. Sie haben sie dort gelassen, wo sie waren, damit sie weiterhin von Notbehelfen und Unterstützungen leben und als ständiges Druckmittel und Bedrohung für Israel dienen sollten. Manchmal sieht man Bilder am Fernsehen, welche die miserable Lage der Bewohner der Flüchtlingslager wiedergeben. Dem unwissenden Zuschauer wird die Folgerung einsuggeriert, die Schuld liege wie immer bei den Juden. Jene Bilder sollten jedoch Empörung gegenüber den palästinensischen Behörden und den Regierungschef der arabischen Staaten hervorrufen und nicht gegen die Israelis. Seit Jahren fließt eine Unmenge Geld in die palästinensischen Flüchtlingslager. Von der UNO, der Europäischen Union, den arabischen Staaten. Wenn all diese Mittel zum Häuserbau und zum Aufbau von Produktionsstätten und soliden Verwaltungsstrukturen verwendet worden wären, gäbe es die Flüchtlingslager schon längst nicht mehr. Die Bewohner der palästinensischen Gebiete hätten alle ein würdigeres Leben. Die zur Verfügung stehenden Mittel dienen jedoch vor allem der Bewaffnung von Terroristen und der Bereicherung der korrupten Machthaber. Ein den Italienern sehr geläufiger Begriff beschreibt den Charakter der palästinensischen Verwaltung sehr gut. Mafia. Andererseits, was ist das eigentliche Ziel der palästinensischen Autonomiebehörde? Die Antwort steht auf den Landkarten in ihren Lehrmitteln für die Schule. Die ganze Gegend zwischen dem Jordan und dem Meer ist nur mit dem Namen Palästina überschrieben. Den Namen Israel sucht man vergeblich. Das Ziel ist das im Psalm 83 beschriebene, den Namen Israels von der Erde auszutilgen. Natürlich legen die Gebildeten dieser Welt keinen Wert auf solche Überlegungen. Was für sie wichtig ist, sind die politischen Abkommen auf hohem Niveau. Für die Bibel hingegen sind die Namen wichtig, denn einen Namen zu geben bedeutet Vollmacht. In dieser Auseinandersetzung sind also zwei Namen im Spiel, Israel und Palästina. Wer hat den ersten Namen gewählt? Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. So heißt es in Hesekiel 11, Vers 17. Darum sage, so spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Und wer hat den zweiten Namen gewählt? Der römische Kaiser, der Jerusalem zerstörte und sich vorgenommen hatte, den Namen Israel von der Erde zu streichen. Israel und Palästina sind also zwei Namen, die für einen Krieg zwischen zwei geistlichen Lagern stehen. Einerseits Gott und sein Volk und andererseits Satan und die Nationen. Die Menschen mit guten Absichten, die den Frieden lieben und unter der Intoleranz der gegensätzlichen Extreme leiden, möchten das Problem durch einen Mittelweg lösen. Zwei Zonen, zwei Staaten, zwei Namen, Israel und Palästina. Mit anderen Worten, ein wenig für Gott und ein wenig für Satan. Diese Pazifisten glauben, besser sein zu können als Gott. Sie möchten die Mittlerrolle zwischen zwei sich bekämpfenden, gewalttätigen Gruppen übernehmen. Aber in Wirklichkeit verteidigen sie immer nur eine der beiden Parteien, Palästina. Am Ende werden sie die Reservetruppen des Heeres Satans sein. Nach den extremistischen Falken des Islam werden die gefälligen Tauben der UNO zusammen gegen Israel in den Kampf ziehen. Beide Gruppen werden der gemeinsamen Niederlage entgegengehen. Denn es heißt in Hesekiel 32, Vers 18 und 22 bis 29, es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gog kommen wird über das Land Israel, spricht Gott der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen, und ich will ihn richten mit Pest und Blutvergießen, und will Platzregen mit Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Sim Shalom Tova Uvraha.
Israel, amecha. Sim, shalom.
Israel, die Nationen und die Jesusgläubigen. Der Staat Israel ist nun seit mehr als 50 Jahren eine Realität. Wie dies trotz der ungläubigen Schwierigkeiten und des kalten Hasses der Feinde geschehen konnte, ist rein menschlich nicht leicht zu erklären. Wir können den Worten des Historikers Benny Morris beistimmen, der sein gewaltiges Werk über den arabisch-israelischen Konflikt so beendet. Wie bisher haben sich die Zionisten als Sieger in der Auseinandersetzung betrachten können. Jeder Sieg kann im Licht von konkreten und spezifischen Faktoren erklärt werden. Aber im Gesamten erscheint das zionistische Unterfangen fast wie ein Wunder. Wie könnte man sonst erklären, dass eine kleine und schlecht ausgerüstete Gemeinschaft von einigen 10.000 russischen Juden in einem unwirtlichen Land, in einem nicht wohlgesinnten Reich und in einer feindseligen Bevölkerung hat Wurzeln schlagen können? Wie war es möglich, dass jene Gemeinschaft, wenn auch im Schatten der britischen Bajonette, trotz des zunehmenden arabischen Widerstands und der wachsenden Gewalt sich entwickeln konnte? Und wie erklärt man den Sieg gegen die arabische Koalition im Jahr 1948? Die Geburt eines soliden und vitalen Staats? Den Sieg in weiteren 4 Kriegen? Der Autor sagt, bis hierher. Und natürlich ist er nicht sicher, dass die Zionisten weiterhin in der Auseinandersetzung siegen werden. Wo liegt aber die eigentliche Auseinandersetzung? Im Buch des Propheten Jesaja spricht man davon in Kapitel 34, Vers 8. Dort lesen wir, denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Der eigentliche Kampf bereitet sich vor zwischen Gott, der Israel erwählt hat, und den Nationen, die von Satan dazu getrieben sind, gegen das erwählte Volk anzutreten. Es wird ein Tag der Rache sein. Jesaja 34, Vers 2: Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben. Der Zorn wird durch die Art und Weise, wie die Nationen sein Volk behandeln, hervorgerufen. Mit Hass und Gewalt, mit Ungerechtigkeit und Lüge. Diese Behandlung wird in der allerletzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu tragische und erschreckende Züge annehmen. Aber gewisse Vorzeichen davon sind heute schon sichtbar. Sollte dies nicht auch in den Gläubigen Empörung hervorrufen, wegen der ungerechten und heuchlerischen Umgangsweise der Nationen Israel gegenüber, wobei daran festzuhalten ist, dass nur Gott die Rache zusteht? Könnte nicht das Fehlen solcher Gefühle ein erschreckendes Zeichen dafür sein, dass die Christen geistlich schlafen und das Handeln des Teufels nicht erkennen? Heute ist es für alle klar, dass durch Hitlerdeutschland der Feind einen historischen Versuch, sich Gottes Plan zu widersetzen, getätigt hat. Er hat dabei die Machthaber eines Volkes dazu getrieben, die Juden ausrotten zu wollen. Haben die Christen von damals und in jenem Land früh genug den teuflischen Charakter dessen erkannt, was geschah? Beschämt muss man mit Nein antworten. Die Mehrheit der Christen, auch der Bibeltreuesten und jener, die die biblischen Prophetien kannten und lehrten, hat sich verführen und beirren lassen. Ernst Schrupp, zugehörig der sogenannten Brüderbewegung, der zur Zeit des Naziregimes lebte, hat sich in den letzten Jahren seines Lebens intensiv mit Israel befasst und bekennt in einem seiner Bücher zu diesem Thema: Wie dieser Schreiber sahen nicht wenige Christen in Deutschland im Nationalsozialismus den völkischen Retter. Sie begrüßten die Verdrängung der Juden aus dem deutschen Volk. Bereits 1933 schrieb der Täuferbote Blatt der österreichischen Baptistengemeinden, dass Gott durch die nationale Revolution in Deutschland den Juden ein gewaltiges Halt entgegengerufen habe. In Botschaft und Tenne, dem Gemeinde- und dem Jugendblatt der Brüder jener Zeit, finden wir bedenkenlose Zustimmung zur Säuberung Deutschlands von den staatsfeindlichen, insbesondere den eingewanderten jüdischen Elementen. Auch in unseren Kreisen erschien es angesichts der erzwungenen Auswanderung, der Brutalität des SS-Staates und der über die Juden hereinbrechenden grausamen Leiden problemloser, die Verfolgung und Austreibung der Juden von der Bibel her mit dem auf Israel lastenden Fluch zu erklären und damit sein Gewissen zu beruhigen. So schien auch ein evangelischer Antisemitismus berechtigt. Als man dann begann zu verstehen, wie die Dinge tatsächlich lagen, wich die Begeisterung der Angst. Die verschiedenen Gemeinden waren so sehr damit beschäftigt, das Problem der Beziehung zu einem totalitären Staat zu lösen, dass sie weder die Zeit, noch die Kraft, noch die Leidensbereitschaft hatten, um sich zugunsten der Juden einzusetzen. Heute geschehen politische Entwicklungen in einem rasanten Tempo. Es ist nicht auszuschließen, dass Unerwartetes jeden von uns bald vor schwierige Gehorsamsentscheidungen Gott gegenüberstellen wird. Es ist bedenklich, wie sich in einem globalisierten Rahmen wieder die geistlichen Voraussetzungen zu einer Rechtfertigung oder wenigstens einem menschlichen Verständnis für den Hass gegen die Juden entwickeln. Die Gewissen stumpfen immer mehr ab, die Gedanken verzerren sich um die Frage Israels. Die teuflische Erscheinung von zum Hass erzogenen und zum Selbstmord gedrängten Jugendlichen, die gleichzeitig Männer, Frauen und Kinder mit sich nur deshalb in den Tod reißen, weil es Juden sind, stößt kaum mehr auf Empörung oder Kritik. Die Pazifisten, die Träumer eines universellen Friedens, der durch menschliche Anstrengungen erreicht werden soll, lassen sich vom Wunsch nach Gerechtigkeit der Freiheitskämpfer in Palästina blenden. Wie alle Betrogenen werden sie so lange wie möglich den Zeitpunkt hinausschieben, bis sie zugeben werden, irregeführt worden zu sein. Wenn es soweit sein wird, werden sie dem Problem ihrer Angst begegnen müssen. Der Überrest Israels ist im verheißenen Land wieder sichtbar. Psalm 119, Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir müssen die Leuchte des Wortes Gottes brennen lassen, damit wir verstehen, was der Herr von seinem Plan hat offenbaren wollen. Im Lichte dieser Lampe müssen auch die gegenwärtigen Begebenheiten um das Volk Israel betrachtet werden. So kann man richtig denken und die richtigen Entscheidungen treffen. Zu diesen Begebenheiten zählt auch das Phänomen der messianischen Juden. Der Überrest Israels ist heute im jüdischen Staat sichtbar geworden und wirbelt eine Anzahl Fragen auf, die schon zu Beginn der christlichen Gemeinde aktuell waren. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den ersten und den letzten Tagen von diesem Abschnitt der Heilsgeschichte. Vor der Zerstörung Jerusalems war Israel noch gegenwärtig, als die Gemeinde schon entstanden war. Nach der Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 kann man sagen, dass die Gemeinde noch gegenwärtig ist, wenn Israel schon wieder entstanden ist. Vielleicht sind es viele, die auf diese besondere Situation nicht vorbereitet sind. Die Zeit drängt und neben der Notwendigkeit, die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums in der ganzen Welt zu intensivieren, besteht die Notwendigkeit, die Augen offen zu halten und all dem gegenüber, was sich in Israel abspielt, aufmerksam zu sein. Wir sollten uns nicht durch jene beirren lassen, die behaupten, dies alles sei unwichtig, weil der jüdische Staat heute noch nicht an Jesus glaubt. Ein Jude, der von klein auf im Halten der jüdischen Bräuche erzogen wurde, hat eines Tages erkannt, dass Jesus nicht eine Person ist, die für den Papst und den Vatikan relevant ist, sondern dass er der verheißene Messias für Israel ist. Er ist zum Glauben an ihn gekommen. In einer Botschaft hat er gesagt, dass nicht nur über Israel ein Schleier liegt, der es noch davon abhält, in Jesus seinen Messias zu erkennen. Auch auf einem großen Teil der Christenheit liegt ein Schleier, der ihm die Sicht über das Wirken Gottes in seinem Volk in Israel verwehrt. Der Schreiber dieses Buches bekennt, dass er sich lange dieses Schleiers nicht bewusst war. Es ist Aufgabe der Gläubigen in Christus, zu beten und sich einzusetzen, damit dieser zweite Schleier hinweggetan werde, in dem Bewusstsein, dass der Herr selbst zu seiner Zeit den ersten Schleier von den Augen Israels nehmen wird. So heißt es in 2. Korinther 3, die Verse 14 bis 16: Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben die zweite Hälfte des 5. Kapitels und damit den Schluss des Taschenbuches »Gott hat Israel erwählt« von Marcello Cicchese. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.